Viele Christen schätzen den Jakobusbrief wegen seiner praktischen Weisheit und klaren Ermahnungen. Doch hinter den vertrauten Versen verbirgt sich eine Spannung: Ist unser Christsein vor allem ein verbessertes religiöses Leben nach bestimmten Maßstäben, oder geht es um etwas grundlegend Neues, das Gott in Christus und durch den Geist gewirkt hat? An der Mischung im Denken des Jakobus lässt sich erkennen, wie leicht auch unser Leben zwischen alter Gesetzlichkeit und der Freiheit von Gottes neutestamentlicher Ökonomie hin und her pendelt. Altes und Neues vermischt, wenn die 12 Stämme im Vordergrund bleiben. Gleich der erste Satz des Jakobusbriefes öffnet ein bemerkenswertes Spannungsfeld: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, Gruß. Die Anrede nimmt die Sprache Israels unter dem Gesetz auf, die Ordnung der Kinder Israels, verstreut und doch als nationale Einheit gedacht. Im selben Kapitel aber spricht Jakobus davon, dass Gott uns nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit geboren hat, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Auf engstem Raum begegnen sich hier zwei Ebenen, eine alttestamentliche Identitätssprache und die neutestamentliche Realität des von Gott geborenen Lebens. Es ist, als lägen zwei Klimazonen übereinander, die alte Haushaltung ist noch nicht wirklich verlassen, die neue Wirklichkeit noch nicht ganz freigelegt. Ein Leben, das in diesem Zwischenbereich steht, kann äußerlich sehr fromm wirken und doch innerlich unklar bleiben, wozu Gott uns in Christus eigentlich herausgerufen hat. Dass Jakobus seinen Brief an die 12 Stämme in der Zerstreuung richtet, könnte darauf hinweisen, dass ihm eine klare Sicht auf die Unterscheidung zwischen Christen und Juden, zwischen Gottes neutestamentlicher Ökonomie und der alttestamentlichen Haushaltung, fehlte. Jakobus war sich vielleicht nicht darüber im Klaren, dass Gott im Neuen Testament die jüdischen Gläubigen in Christus von der jüdischen Nation befreit und abgesondert hat. Im Licht des gesamten Neuen Testaments wird deutlich, dass Gott mit dem Kommen Christi und mit seinem Kreuz eine radikale Trennung vollzogen hat. Durch das Kreuz hat er nicht nur unsere persönlichen Sünden getragen, sondern auch das gegenwärtige böse Zeitalter gerichtet, zu dem auch die religiöse Welt mit ihren alten Zugehörigkeiten gehört. Deshalb heißt es an anderer Stelle: Lasst euch erretten aus dieser verkehrten Generation. Gott bildet heute kein veredeltes Israel nach dem Fleisch, sondern in Christus einen ganz neuen Menschen aus Juden und Heiden, den Leib Christi. Wo aber alte Zugehörigkeiten, Formen und Kennzeichen, Stamm, Nation, bestimmte religiöse Systeme, das Selbstverständnis bestimmen, wird diese neue Wirklichkeit verdunkelt. Ein solches Leben bleibt im Halbschatten, viel religiöse Aktivität, aber wenig klare Ausrichtung auf Gottes neutestamentliche Ökonomie, in der der Geist ein neues Volk hervorbringt. Ermutigend ist, dass Gott selbst durch sein Wort und durch seinen Geist diese Mischung aufdeckt. Wer sich innerlich von ihm lösen lässt aus bloßer Tradition, erlebt, wie die Sonne seiner Gnade durch die Wolken bricht, Identität nicht mehr aus Herkunft und Form, sondern aus dem, dass wir von Gott geboren sind und zu der Erstlingsfrucht seiner neuen Schöpfung gehören. In dieser Klarheit gewinnt das Christsein an Ruhe und Kraft, nicht weil wir besser werden, sondern weil Christus selbst unser innerer Ort und unsere eigentliche Zugehörigkeit wird. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, Gruß. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wenn innere Unruhe entsteht zwischen dem, was nach außen richtig und religiös anerkannt ist, und dem, was der Geist still im Herzen bezeugt, ist das kein Unglück, sondern meist der Beginn einer Klärung. In dieser Spannung darf der Blick neu auf Christus gelenkt werden, der uns aus allen bloß natürlichen Bindungen in seine eigene Sphäre gezogen hat. Wer sich von ihm zeigen lässt, welche Etiketten, Zugehörigkeiten und frommen Selbstbilder seine eigentliche Berufung überlagern, erfährt zugleich seine befreiende Hand, alte Sicherheiten verlieren ihre zwingende Macht, und an ihre Stelle tritt die stille Gewissheit, zu Gottes neuem Volk zu gehören. Daraus erwächst nicht Überheblichkeit, sondern eine tiefe Dankbarkeit und ein neues Staunen darüber, dass unser Leben nicht mehr von äußeren Ordnungen definiert ist, sondern vom lebendigen Herrn, der uns in seine neutestamentliche Wirklichkeit hineingenommen hat. Gesetz halten oder im Geist leben, das Gesetz der Freiheit richtig verstehen. Jakobus spricht mit großem Ernst von Hören und Tun: Wer nur hört, betrügt sich selbst, wohingegen derjenige glückselig ist, der in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut und dann ein Täter des Werkes ist. Seine Beispiele bleiben dabei nahm an der konkreten Moral, die Zunge zügeln, Waisen und Witwen besuchen, sich von der Welt unbefleckt bewahren. Nichts davon ist gering zu schätzen, es spiegelt Gottes Herz für Heiligkeit und Barmherzigkeit. Doch wenn diese Ebene das Zentrum bildet, entsteht leicht der Eindruck, christliches Leben bestehe im Wesentlichen darin, ein verfeinertes Gesetz zu erfüllen, nun unter der Überschrift Gesetz der Freiheit. Das Leben wird dann zu einem Projekt moralischer Selbstverwaltung, Gott hat gesprochen, wir strengen uns an, seine Forderungen zu halten, und messen den Stand unseres Christseins an unserem Erfolg in diesen Dingen. Jakobus sagt unmissverständlich, dass wir Täter des Gesetzes sein müssen. Ein Täter des Gesetzes ist nach Jakobus jemand, der das Gesetz einhält. Er zeigt uns jedoch nicht den neutestamentlichen Weg, das vollkommene Gesetz der Freiheit zu halten. Das Neue Testament lehrt, dass wir das Gesetz der Freiheit einhalten, indem wir gemäß dem Geist leben und wandeln. Die neutestamentliche Ökonomie zeigt einen anderen Weg. Gott hat sein Gesetz nicht nur neu formuliert, sondern es in das Innere seiner Menschen gelegt. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Er hat seinen Geist in den wiedergeborenen Geist des Menschen hineingegeben, sodass nun eine neue Gesetzmäßigkeit wirksam ist, die Gesetzmäßigkeit des Geistes des Lebens. Paulus bezeugt dies in der schlichten, aber tiefen Aussage, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Hier wird das Gesetz der Freiheit nicht vom Menschen hergehalten, sondern vom inwohnenden Christus hergelebt. Das äußere Tun bleibt nicht aus, Zunge, Umgang mit Bedürftigen, Haltung zur Welt werden sichtbar verwandelt, aber die Quelle ist eine andere. Freiheit bedeutet nun nicht Autonomie, sondern die befreiende Wirksamkeit des Geistes, der das Gerechte in uns hervorbringt. Wer diese innere Ordnung entdeckt, erlebt, wie der Druck der Selbstoptimierung nachlässt und an seine Stelle das vertrauensvolle Gehen im Geist tritt. So wird das Christenleben von einem mühsamen Gesetzesprojekt zu einem Weg, auf dem Christi Leben Raum gewinnt und der Leib Christi aufgebaut wird. Auf dieser Grundlage bekommt auch der ernsthafte Ruf des Jakobus eine neue Farbe. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag, heißt es. Das Wort ist nicht nur Maßstab, sondern eingepflanztes Leben, das aus dem Inneren heraus wächst. Wo dieser Blick aufgeht, verliert die Angst, Gottes Anforderungen nicht zu genügen, ihre lähmende Kraft. Stattdessen wächst eine leise, aber nachhaltige Freude, dass der Herr selbst in uns tut, was ihm gefällt. Ein solches Bewusstsein führt nicht zur Passivität, sondern zu einer anderen Art von Aktivität. Wir handeln, weil Christi Leben drängt, wir verzichten, weil sein Geist in uns widerspricht, wir dienen, weil seine Liebe uns bewegt. So wird das Gesetz der Freiheit zum Raum, in dem der Geist ungehindert wirken kann, und unser alltägliches Tun wird zu einem stillen Zeugnis von Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Wer diese Verschiebung vom äußeren Halten zum inneren Leben einmal schmeckt, beginnt das eigene Christenleben anders zu betrachten. Leistung, Vergleich und heimliche Selbstanklage verlieren an Gewicht, an ihre Stelle tritt die Frage, ob der Geist Raum bekommt. In dieser Perspektive werden sogar alte gesetzliche Prägungen zu einem Anlass, Gottes Geduld zu bestaunen. Er hat es nicht eilig, uns zu verurteilen, sondern führt uns Schritt für Schritt in die Freiheit seiner Gnade hinein. Ermutigend ist, dass selbst ein Brief wie der des Jakobus, der die praktische Seite so stark betont, uns auf das eingepflanzte Wort und das Gesetz der Freiheit hinweist, Hinweise, die im Licht des restlichen Neuen Testaments tiefere Bedeutung gewinnen. Aus dieser Tiefe kann das Herz lernen, zu ruhen, nicht unsere Fähigkeit, das Gesetz zu halten, trägt uns, sondern der Herr, der in uns das Gute will und wirkt. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wo der Alltag von subtilen Ich-sollte-Sätzen dominiert ist, hat sich oft eine Gesetzlichkeit eingeschlichen, die den Namen Christi trägt, aber die innere Freiheit des Geistes kaum kennt. Es ist wohltuend, wenn das Herz lernt, diese Stimme zu unterscheiden von dem stillen, klaren Reden des Herrn, der nicht antreibt, sondern führt. Gerade in Momenten, in denen die eigene Unzulänglichkeit schmerzlich bewusst wird, kann der Blick auf den inwohnenden Christus neu aufgerichtet werden. Er ist nicht enttäuscht, dass wir das Gesetz nicht meistern, sondern freut sich, wenn wir ihm zutrauen, es in uns zu erfüllen. Aus dieser Zuversicht erwächst eine neue Bereitschaft, sein Wirken nicht zu blockieren, sondern ihm Raum zu geben, im Sprechen, im Umgang mit anderen, im Umgang mit der Welt. So gewinnt das Leben im Geist Kontur, und das, was früher unter dem Druck des Sollens vertrocknete, beginnt unter dem sanften Regen seiner Gnade zu wachsen. Weisheit von oben und der Dienst des Geistes für den Leib Christi. Jakobus stellt eine schöne und ernste Frage: Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Und er beschreibt die Weisheit von oben als rein, friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Hinzu kommt seine eindringliche Warnung vor Freundschaft mit der Welt und der Hinweis auf den Geist, der eifersüchtig in uns wohnt. In all dem spiegelt sich eine Weisheit, die Verhalten ordnet, Beziehungen heiligt und das Herz von Doppelheit reinigt. Sie knüpft an die Tradition der alttestamentlichen Weisheitsliteratur an, die den Gottesfürchtigen auf einen Weg der Ehrfurcht, Mäßigung und Gerechtigkeit führt. Doch mitten in dieser Linie beginnt im Neuen Testament etwas weiter zu leuchten: Weisheit ist nicht nur göttliche Anleitung zu einem gelungenen Leben, sondern Person und Gegenwart, Christus selbst. Im Neuen Testament besteht die Weisheit Gottes darin, Christus zu leben, Christus in allem zu haben. In 1. Korinther Kapitel 1 Vers 30 sagt Paulus, dass Christus uns von Gott zur Weisheit gemacht worden ist. Außerdem ist die neutestamentliche Weisheit Gottes nicht für den Aufbau unseres Charakters oder für christliche Vervollkommnung bestimmt, sondern für den Aufbau der Gemeinde, des Leibes Christi. Paulus fasst diese Wende in einem Satz, der die Perspektive verschiebt: Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott geworden ist Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Weisheit ist hier keine Sammlung von Prinzipien, sondern Christus als unsere alles umfassende Realität. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, und die Absicht Gottes ist nicht in erster Linie, unseren Charakter zu polieren, sondern den Leib Christi aufzubauen. Deshalb gehört zur neutestamentlichen Weisheit immer der Blick auf die Gemeinde. Der Geist, der in uns wohnt, ist nicht nur Wächter gegen Weltförmigkeit, sondern die Vollendung des dreieinen Gottes, der in uns wohnt, wirkt und austeilt, damit wir einander Leben darreichen. Wenn wir diesem innewohnenden Geist Raum geben, wird Weisheit praktisch. Sie zeigt sich darin, dass wir nicht aus Selbstschutz reagieren, sondern aus Christus heraus, nicht aus bloßer Tugend, sondern aus einem inneren Überfluss seines Auferstehungslebens. So wird deutlich, dass eine Frömmigkeit, die bei christlich verbesserten Tugenden stehen bleibt, mehr Sanftmut, mehr Friedfertigkeit, mehr Barmherzigkeit, zwar viel Gutes hervorbringt, aber leicht den Blick auf Gottes größere Absicht verengt. Der dreieine Gott will sich in einem Leib ausdrücken, in dem viele Glieder durch denselben Geist verbunden sind. Weisheit von oben bedeutet dann nicht nur, persönlich klug und ausgewogen zu handeln, sondern Teil dieses organischen Baugeschehens zu sein. Dort, wo jemand im verborgenen Gespräch, im unspektakulären Dienst, im geduldigen Tragen eines anderen die Leitung des Geistes achtet, fließt Auferstehungsleben in den Leib hinein. Solche Bewegungen bleiben oft unbemerkt, sind aber kostbare Ausdrücke der neutestamentlichen Weisheit Gottes. Wer so auf Weisheit und Geist blickt, beginnt den eigenen Alltag mit anderen Augen zu sehen. Situationen, in denen man früher nur um richtiges Verhalten rang, werden zu Begegnungsorten mit Christus, der in uns wohnt und seine Reaktion mitteilen will. Und unscheinbare Dienste, die vielleicht niemand sieht, werden zu Bausteinen im Aufbau des Leibes Christi. Ermutigend ist, dass Gott diese Linie nicht von uns verlangt, sondern sie selbst eröffnet. Er gibt die Weisheit von oben, er lässt seinen Geist in uns wohnen, er macht Christus zu unserer Weisheit. In dieser Gewissheit kann das Herz stillmutig werden, es muss nicht alles durch eigene Klugheit gelingen, aber in jeder Lage darf gerechnet werden mit dem Herrn, der in uns denkt, fühlt und wirkt, zum Wohl der Gemeinde und zur Sichtbarwerdung seiner Herrlichkeit. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Wo Weisheit bisher vor allem als Fähigkeit gesehen wurde, Fehler zu vermeiden und Konflikte geschickt zu lösen, darf sich eine tiefere Spur öffnen: Weisheit als Person, als Christus in uns, der den Blick von uns selbst weg und auf den Aufbau seines Leibes lenkt. Das nimmt dem Alltag nichts von seiner Schwere, aber es verändert seine Deutung. Beziehungen, Aufgaben, Spannungen werden zu Feldern, auf denen der innewohnende Geist seine leise, aber kraftvolle Arbeit tun will. In diesem Bewusstsein kann das Herz gelassener werden, es muss nicht alles verstehen, aber es darf wissen, dass der, der in uns wohnt, mehr im Sinn hat, als wir überschauen, nämlich, dass sein Leib erbaut und seine Herrlichkeit sichtbar wird. Diese Gewissheit schenkt eine stille Freude, die nicht auf äußere Erfolge angewiesen ist, sondern aus dem Vertrauen lebt, dass Gottes Weisheit auch durch unsere Begrenztheit hindurch ihren Weg findet. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.